Das Humboldt-Forum ist ja eröffnet und unser Architektur- und Museumskritiker Nikolaus Bernau stellt Ihnen hier in lockerer Folge einige Säle darin vor. Da waren wir schon im afrikanischen Benin, in den Andenländern Südamerikas. Wir waren im Amazonasbecken, haben die Architekturen des Pazifiks gesehen. Heute geht's in die Wüsten Zentralasiens nach Turfan. Nikolaus Bernau hat sich Turfan im Humboldt-Forum angesehen. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, das habe ich ja auf Fotos gesehen, das ist ein Riesensaal. Warum braucht das denn so viel Platz?
Naja, letztlich einfach deswegen, weil zum ersten Mal überhaupt seit den 1920er Jahren fast die gesamte Turfan-Sammlung oder besser gesagt das, was den Zweiten Weltkrieg überlebt hat und in Berlin geblieben ist, zu sehen ist. Und das braucht einfach erstmal ganz, ganz viel Platz. Das sind fantastische Wandgemälde, vor allem von Priestern und von Heiligen und von dem Buddha selbstverständlich, von Ahnenfiguren, von Tieren und Pflanzen. Das ist sowas von einer ästhetischen Welt, die sich da ausbreitet und zwar eben jetzt mal wirklich in aller Fülle ausbreitet. Also ich konnte einfach nur staunen und ich kenne eigentlich auch die alten Ausstellungen in Dahlem schon ganz gut. Ja, und die Kuratorin der Ausstellung, Lila Russell-Smith, die hat eben auch nochmal klargemacht, was das so Besonderes ist.
Dieser Raum ist eine Ergänzung zu der Dauerausstellung Kunst der Seidenstraße und in verdichteten Präsentationen haben wir hier sehr viele Wandmalereien an thematischen Gruppierungen ausstellen können und in den riesigen Vitrinen sehen Sie sehr viele Lehmskulpturen, die waren zu 99% vorher im Depot und die zweite riesige Vitrine zeigt dann die sehr seltene Holzobjekte aus dem 6. bis 13. Jahrhundert, die vorher auch alle im Depot waren.
Also das ist jetzt zum ersten Mal wirklich zu sehen fürs Publikum. Was war denn dieses Turfan, diese Kulturen, die in diesem Saal gezeigt werden? Was war das?
Das sind eigentlich Kulturen, die in einem gigantischen Wüstenbecken entstanden sind, nördlich des Himalaya bis hoch in die Mongolei und bis nach Sibirien. Und die im Zentrum von dem stehen, was dieses riesigen Verkehrsnetzes, was wir heute so etwas vergröbernd als Seidenstraße bezeichnen. Wobei das ganz spannend ist übrigens, dass wir dort einen Begriff übernehmen, da hat mich Frau Russell-Smith so diskret mal darauf hingewiesen, dass wir dort einen Begriff übernehmen, der in der Kaiserzeit geprägt wurde, und zwar in der russischen, in der indoenglischen und in der chinesischen auch, um jeweils einen Machtanspruch auszuüben, nämlich wir sind diejenigen, die in der Lage sind, die Sicherheit der Seidenstraße wiederherzustellen und damit auch den Transport von Ost nach West und West nach Ost zu sichern. Also genau das, was die Volksrepublik China heute macht, in dem Sinne. Aber in diesen Wüstenstädten kamen eben die unterschiedlichsten Kulturen zusammen. Das ist das übliche Phänomen von Handelsstädten. Und da sind eben Buddhisten zu sehen gewesen, aber eben auch Christen und Manichäer. Und da sind Leute der animistischen Religionen aus der Gegend zu sehen gewesen. Und ja, für Frau Lila Russell-Smith ist das bis heute ein völliges Phänomen.
Eigentlich jeder Ort hatte ihre eigene Kultur, ihre eigene Kombination von den örtlichen und den von weit her gebrachten. Denken Sie an hellenistische Einflüsse, da sehen wir Holzkapitelle mit antiken Design. Dann gibt es die indische, die iranische Einflüsse, die sind sehr weit. Und das bemerkt man nur als Fachperson, dass jemand in Turfan einen Hut aus Kotan trägt. Das ist dann wieder 2000 Kilometer weiter südlich durch eine wirklich unbegehbare Wüste.
Ja, und die museale Dokumentation, die wichtigste, befindet sich halt jetzt in Berlin. Kleinere befinden sich in St. Petersburg. Was man eben auch wirklich im Hintergrund haben muss, wenn man die ganze Sache sieht, es sind nur einige kleine Bestände ausgestellt, das ist nur ein winzig kleiner Teil der Gesamt-Turfan-Sammlung, weil der allergrößte Teil sind nämlich Handschriften. Handschriften und illuminierte Manuskripte, die dort im Wüstensand phänomenal gut überlebt haben. Und die wurden von den Forschern Albert Grünwedel und Albert Lecoq möglicherweise sogar als die wichtigsten Teile angesehen der ganzen Sammlung. Darauf haben amerikanische Forschungen schon vor 30 Jahren hingewiesen, weil diese Handschriften bewiesen geradezu, dass der Einfluss des Westens ganz weit nach Osten ging. Das heißt, die konnten dazu dienen, einen kolonialen Ausgreifen nach Osten hin auch zu legitimieren, historisch zu legitimieren.
Nun stellt sich aber angesichts dieser Pracht, du bist ja sehr begeistert von dem, was du da vorgefunden hast, unwillkürlich doch die Frage der Legitimität der Erwerbung und die nach den Rückgabeansprüchen eventuell?
Ganz klar, die stellt sich sofort, sobald man in diesem großen Saal ist. Frau Russell-Smith sagt ganz klar, es gibt keine Rückgabeansprüche und das hat ganz handfest etwas damit zu tun, dass es die Kulturen, die dort einmal existiert haben, einfach nicht mehr gibt.
muss man betonen, das ist nicht so genannte Ursprungsgesellschaften, wie wir das sonst im ethnologischen Kontext hören. Die Tokhara gibt es nicht mehr, die indoeuropäische Tokhara, die diese viele Wandmalereien stifteten. Und die Uiguren kamen damals, also schon 840, vor allem von der heutigen Mongolei.
Ja, und die Uiguren waren zuerst eben auch Buddhisten, sind dann aber spätestens seit dem 14., 15. Jahrhundert alle Muslime geworden. Das heißt im Grunde genommen, rein kulturell gesehen, sind das Objekte einer vergangenen Kultur, für die sich jetzt erstmal niemand interessiert. So ganz niemand stimmt eben auch nicht, weil es gibt eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit oder hat es gegeben bis 2017 mit chinesischen Forschern selbstverständlich. Und Frau Russell-Smith sagte auch, ja, sie wäre ganz begeistert auch davon, wie eng man doch mit den uigurischen Forschern zusammenarbeiten könnte. Aber in dem Saal selber kann man das überhaupt nicht erleben. Also da spielen die Uiguren überhaupt gar keine Rolle, wie überhaupt keine Rolle spielt, wie eigentlich die aktuelle Situation in Xinjiang ist. Und das ist natürlich, finde ich, doch ein Kernproblem des Humboldt-Forums, was man immer wieder markieren muss, dass der Bezug zur Aktualität völlig fehlt. Diese Skulpturen, diese Kunstwerke werden auch von der heutigen uigurischen Autonomie- und Unabhängigkeitsbewegung durchaus als Teil der eigenen Vergangenheit begriffen. Das heißt, wir bewahren hier auch das Erbe für eine Minderheit, inzwischen eine Minderheit in Xinjiang, die nicht chinesisch sein will. Und bei der kann man sich dann durchaus mal die Frage stellen, ja, ist das so vollkommen unproblematisch, dass da mit chinesischen Forschern zusammengearbeitet wird und vor allen Dingen diese Sache nicht gezeigt wird, dass dort Uiguren eine ganz neue Kultur, eine ganz andere Kultur entwickelt haben. Andererseits muss man sagen, da gibt es eine eigene Ausstellung dafür, da gehen wir übrigens auch noch hin, in der Islamabteilung, und da kann man dann ein bisschen was darüber lernen, so im Grundsatz. Im Großen und Ganzen muss man aber wirklich sagen, es ist ein toller Saal, es ist ein irre monumentaler Saal, wahnsinnig kalt gestaltet. Also wieder mit diesen schrecklichen kalten Kunststoffböden und diesen nackten Wänden und dann hängen diese wunderbar farbigen Kunstwerke dazwischen, der eben bloß den Aktualitätsbezug ganz massiv vermissen lässt.
Vielen Dank, Nikolaus. Nikolaus Bernau, die Turfan-Sammlung im Humboldt-Forum und dieses Gespräch und alle Infos online bei uns auf rbbkultur.de. Dort finden Sie auch die weiteren Rundgänge im Humboldt-Forum von Nikolaus Bernau.